Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Bilder, die uns auch wieder in diesen Stunden aus der Ukraine erreichen, sind einfach herzzerreißend.
Die lassen sich kaum und gar nicht ertragen.
Ich frage mich, was kannst du mehr tun? Wie kannst du den Ukrainern noch mehr helfen?
Viele der Menschen werden gerade privat aufgenommen. Es ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in Deutschland.
Wir haben ein großes Mitgefühl und Empathie. Wir sind alle Ukrainer in diesen Zeiten.
Die Anteilnahme vieler Menschen am Krieg in der Ukraine, der Wille, den Opfern zu helfen, ist enorm. Sehr viele engagieren sich gerade. Und gleichzeitig gibt es eine Debatte darüber, wieso es solch eine Anteilnahme, so eine Empathiewelle nicht auch bei anderen Krisen und Fluchtbewegungen gibt. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Gefühl der Empathie? Was begünstigt sie? Was behindert sie? Luca Rese-Knauf mit einem Blick aus der Sozialpsychologie auf die verschiedenen Facetten der Empathie, die auch eine Waffe sein kann.
Empathie. Im deutschen Referenzkorpus des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, der weltweit größten elektronischen Sammlung deutschsprachiger Texte, stieg die relative Häufigkeit des Wortes Empathie in den letzten Jahrzehnten fast stetig an. Lifestyle-Coaches und Hobbypsychologen predigen mehr Empathie und bei TikTok trenden kurze Videos, die sich genau darüber lustig machen. Der eigentlich psychologische Begriff wird im Alltag rege gebraucht und für eine ganze Reihe verschiedener Dinge benutzt. Mitgefühl, Anteilnahme, Fürsorglichkeit und Ähnliches. Den diffusen Alltagsgebrauch registriert auch die psychologische Forschung.
Es gibt hier ein kleines Problem in der Wissenschaft, weil es gibt ungefähr 40 verschiedene Definitionen von Empathie.
Dr. Sarah Fabi, Kognitionswissenschaftlerin an der Universität Tübingen.
Die Hauptdefinition in der Wissenschaft ist heutzutage, dass man sagt, Empathie ist ein affektiver Zustand, der dem affektiven Zustand einer anderen Person gleicht und der durch die Beobachtung oder Vorstellung dieses Zustands hervorgerufen wurde. Und mir ist klar, dass die andere Person gerade der Auslöser meines eigenen Zustands ist.
Es geht also um das Nachempfinden der Gefühle einer anderen Person, ausgelöst vom Anblick oder der Vorstellung dieser Person. Der Auslöser kann dabei ganz unterschiedlich sein. Wir hören von Notsituationen anderer Personen, lesen Artikel in der Zeitung, sehen Bilder und Videos oder laufen hautnah an sichtlich leidenden Menschen vorbei.
Es gibt sogar Studien, die einfach nur einen Stimuli zeigen, also einen Reiz, der zum Beispiel einen Stern oder einen Kreis darstellen kann. Und wenn man der Person vorher gesagt hat, bei dem Kreis wird dein Partner, kriegt einen kleinen Elektroschock oder so, selbst das löst Empathie aus. Also sehr abstrakte Dinge können Empathie auslösen, aber natürlich umso mehr Reize man hat, also umso mehr Ton, Bild. Und wenn es dann auch noch irgendwie wirklich nicht nur ein Video ist, sondern man das in der Situation wirklich miterlebt, dann ist es natürlich am stärksten.
Gemäß einer evolutionsbiologischen Erklärung hat sich die Fähigkeit zur Empathie über die Zeit entwickelt, als die Menschen noch in kleineren Gruppen lebten. Sie sind auf Kooperation angewiesen und das Nachempfinden der Gefühle anderer hilft ihnen dabei. Daher gäbe es bestimmte Kriterien, die Empathie begünstigen. Eins davon ist Ähnlichkeit.
Ein anderes Säugetier ist mir natürlich ähnlicher als ein Fisch. Deswegen wird Fischen auch teilweise abgesprochen, dass sie Schmerz empfinden können, obwohl die Wissenschaft ganz deutlich zeigt, dass sie genauso Schmerz empfinden können. Aber sie zeigen das natürlich oder können das nicht so zeigen wie wir. Sie können nicht schreien und deswegen fällt es uns viel schwerer, tatsächlich dann auch Empathie mit solchen fremderen Individuen zu empfinden.
Differenzen gibt es aber auch zwischen Menschen. So fällt es leichter, Empathie mit anderen zu entwickeln, die einem nahe sind, im selben Land leben, als mit Leuten auf der anderen Seite der Erde. Dass wir da quasi psychologisch lokal eingeschränkt sind, sei in einer globalisierten Welt mit eben weniger eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten ein Problem.
Früher hat das ausgereicht, wenn ich einfach für die Menschen in meinem Dorf zum Beispiel dieses Mitgefühl oder die Empathie aufbringen konnte. Heutzutage wäre es natürlich aber auch wichtig, dass ich für die Frau, die in Bangladesch mein T-Shirt zusammennäht, Empathie aufbringen kann. Aber das fällt uns einfach viel schwerer, schon allein durch die räumliche Distanz.
Auch kulturelle Distanz und herkunftsbezogene Unterschiede können eine Rolle spielen. Und ob wir jemanden zu einer Eigengruppe oder zu einer Fremdgruppe zählen. Sarah Fabi untersucht den sogenannten Racial Bias in der Empathie. Sie maß die neuronale Reaktion von Versuchspersonen auf Bilder, die Eigen- oder Fremdgruppen zeigen, die Schmerz empfinden.
Es war auf jeden Fall eine andere Art der neuronalen Reaktion und es war auch tatsächlich schon sehr früh zu erkennen. Also schon nach 200 bis 300 Millisekunden, nachdem der Stimulus präsentiert wurde. Also das spricht wirklich für eine sehr automatische, unterschiedliche Verarbeitung hier.
Eine Anschlussfrage der Wissenschaft ist, selbst wenn Menschen Tendenzen haben, einer Fremdgruppe gegenüber weniger oder schwerer Empathie aufzubringen, wie kann man dem entgegenwirken?
Also es gibt auch Forschung dazu, dass man diese Einteilung in Eigengruppe und Fremdgruppe schon fast dadurch durchbrechen kann, wenn man wirklich eine Person der Fremdgruppe kennt. Also dann ist diese Einteilung einfach schon nicht mehr so stark. Und da wäre das natürlich super, wenn wir einfach im Alltag verschiedeneren Gruppen begegnen könnten.
Eine Forderung aus der Forschung: mehr Zugang zu den Perspektiven anderer Menschen, auch in Schule und Bildung. Und wem das im echten Leben nicht gelingt, dem bleibt immer noch die Fiktion.
Das geht auch ganz gut über Literatur, indem man sich tatsächlich in Romanen zum Beispiel in andere Charaktere hineinversetzt, spezifisch in Individuen der Fremdgruppe und versuche mir vorzustellen, wie es dieser Person oder diesem Individuum wohl gehen mag.
Aber auch wenn man Empathie empfindet, heißt das nicht direkt, dass man motiviert ist, zu helfen. Psychisches Leid wie Trauer führe häufig zu Betroffenheit und Hilfeleistung. Laut einer Studie von Sarah Fabi ist es aber vor allem die Vorstellung von körperlichem Leid, von Schmerzen, die dazu führen kann, dass man sich zurückzieht und abwendet. Das Einfühlen in andere kann also auch antisoziale Folgen haben. Der kanadisch-US-amerikanische Psychologieprofessor Paul Bloom geht so weit, dass er zu viel Empathie in der modernen Welt als ein Desaster beschreibt. Sie sei nicht nur parteiisch und könne lähmen, sondern biete auch Fläche zur Manipulation.
It can be weaponized. So unscrupulous politicians.
Sie kann zur Waffe werden. Skrupellose Politiker können unsere Empathie für leidende Menschen ausnutzen, um Wut und Hass gegen andere Gruppen zu schüren. Schon Adam Smith beobachtete im 18. Jahrhundert, wer Empathie für ein Opfer empfindet, wird sehr schnell wütend auf diejenigen, die dieser Person Leid zugefügt haben.
It makes you angry for those who caused that person suffering.
In gesellschaftlichen Fragen plädiert Paul Bloom daher für ein rationaleres Vorgehen. Sich um andere sorgen, ja, seine emotionale Reaktion oder eben das Ausbleiben einer Reaktion, aber auch kritisch zu reflektieren. Bezüglich der Empathie fasst er versöhnlich zusammen.
Ich denke, Empathie ist ein wertvoller Bestandteil von privaten Beziehungen und eine große Quelle der Freude. Das Vergnügen an einem Buch, einem Film oder einer Fernsehsendung besteht größtenteils darin, Empathie für fiktive Figuren zu empfinden. Eine Welt ohne Empathie wäre sehr arm dran. Aber wenn es darum geht, über das Rechte nachzudenken, und wenn es darum geht, motiviert zu sein, das Richtige zu tun, gibt es viel bessere Alternativen.
There are much better alternatives.